ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich den Parodisten, Kabarettisten, Autor, Schauspieler, inzwischen auch Podcaster auf Tour mit zwei Programmen gleichzeitig. Es scheint als, wie viel? Ich kriege gerade Handzeichen. Vier Programme gleichzeitig, ist der Wahnsinn. Ganz herzlich willkommen, Matthias Richter.
Ja, vielen Dank, ich wollte nicht unterbrechen. Ja, Dankeschön.
Na, wichtig, aber vier Programme, wie machst du das?
Das lernen Sie auswendig. Nein, mit denen bin ich jetzt unterwegs, aber wir haben jetzt 50 Jahre Renitenztheater. Ich habe mich vor 50 Jahren im Renitenztheater vorgestellt und bin gleich engagiert worden. Und aufgrund dieses Ereignisses habe ich jetzt 3 Wochen im Renitenz gespielt mit 4 verschiedenen Programmen. Da war also 2 Hauptprogramme dabei, politische und ein Valentin-Programm, was ich vor 50 Jahren mit Gerhard Woyder gespielt habe und jetzt mit Hannes Opferkuch, der mich begleitet hat am Flügel. Und ein Programm nur mit Märchenparodien, Märchenneuerzählungen, wo eine Freundin von mir entsprechende Sachen aus der Musikliteratur dazu gesungen hat. So.
Wir normale Menschen mussten ja zuletzt wahrscheinlich in der Schule auswendig lernen. Für dich ist das Alltag. Kannst du uns mal Tipps geben? Wo packst du das hin? Hast du da einzelne Schubladen im Hirn?
Also Tipps ist schwierig, weil das ist so, wie singe ich? Das kann, es gibt ein bestimmte Grundlage. Ich lerne sehr schnell, habe ich wahrscheinlich von meinem Vater gelernt, weil der ein unglaubliches Gedächtnis hatte. Der war Patentingenieur, also Patentanwalt und hatte eine Patentabteilung unter sich mit 80.000 verschiedenen Patenten. Damals gab es kein Internet und das ging damals um Kugellager. Man denkt sich, für Kugellager 80.000 Patente, was sind denn das, wie viele Kugeln gibt's denn? Und das sind so differenzierte Patente. Wenn dann einer kam und sagt, ich habe das erfunden, da sagt mein Vater sofort, das haben wir schon gehabt und hat es in einer Viertelstunde gefunden.
Und jetzt hast du deinen Papa gerade erwähnt. Ich glaube, als 5-Jähriger hast du immer gesagt, ich möchte das machen, was mein Papa gemacht hat. Ja. Also im Grunde machst du das, was dein Papa macht?
Ja, eigentlich auf einer anderen Ebene, ja. Aber ich habe dann auch gesagt, ich wurde dann gefragt, was macht dein Papa? Das weiß ich nicht, aber ich wollte was er macht.
Und dann gibt es noch einen anderen Wunsch, nämlich Dirigent zu werden.
Das war ganz plötzlich gewesen. Ich hatte eigentlich angefangen, sehr dezidiert rauszufinden, was ich eigentlich will und habe in der Schule schon Schauspielunterricht gehabt, also habe gespielt und jeder sagte, du musst zur Bühne. Ich wollte aber Biologie studieren, mein ganzes Schulleben lang in die Meeresbiologie gehen und dann war das aber so dominant mit dem Schauspiel, dass ich dachte, ich kann nicht auf dem Meeresboden spielen, beides ist nicht vereinbar. Und dann habe ich ganz rational das miteinander abgewogen. Ich wollte auch nicht nur Schauspieler sein, ich wollte nicht abhängig sein von Regisseuren, die mir eine gute Rolle geben und so. Dann habe ich also die ganzen Sachen studiert für Philosophie und Deutsch und Geschichte und Musikwissenschaft und Schauspiel auch, um ans Theater zu gehen. Aber egal in welcher Form, Regie oder Dramaturgie. Und dann bin ich irgendwann, wie ich schon angefangen hatte, das zu studieren, nach 2 Semestern nach England und hatte dort zufällig teilgenommen, kann ich nicht sagen, besucht eine sogenannte Canford Summer School of Music. Das sind Studenten aus der ganzen Welt. Die treffen sich. Kennst du das?
Nee, es klingt so spannend. Also, es klingt schon so richtig deutsch. Ich sehe es gerade so Kino im Kopf, was du gerade machst. Ich,
und die treffen sich aus der ganzen Welt Studenten, die musizieren, studieren 14 Tage lang mit bekannten, berühmten Koryphäen aus der Musikszene. Und zwar alle Fächer, Klavier, Geige, Cello, Chor, Orchester, Dirigat und so weiter. Und da
hat's dich gepackt,
da bin ich hin und da bin so fasziniert durch die reingegangen, habe abends die Konzerte angeguckt, habe mich angefreundet mit Musikern dort und dachte, ich schmeiß alles weg und werde Musiker. Und was es behindert hat, war, dass ich erst, glaube ich, mit 16 oder 17 angefangen hatte, Klavier zu spielen. Und dann weißt du nicht, wie gut du werden kannst. Das wäre völliger Wahnsinn gewesen. Und dann habe ich weiter studiert. Und dann sofort danach, ein paar Wochen später, hatte ich durch einen Zufall, wahrscheinlich durch den SDR, weil ich meine Parodien ja gemacht habe unterwegs, hatte Günther Verdien hier seine Sendung und der hatte mich eingeladen, da haben wir uns angefreundet und er hatte mich dann bekannt gemacht mit Gerhard Woyder, den Chef vom Renitenztheater. Und Gerhard Woyder sagte, so im Vorbeigehen, wie wir uns immer guten Tag sagen, das ist Herr Woyder, das ist Herr Richling, sagte, so, sprechen Sie mir noch mal vor. Und ich dachte, ich will nicht studieren. Was ist denn Kabarett? Was soll ich denn mit Kabarett? Meine Vorstellungen waren mehr literarisches
Du hast
Kleinkunst.
Einen anderen
Anspruch. Es war Kleinkunst sozusagen. Minimal Art.
Ja.
Und dann habe ich das erstmal vergessen und bin nach 6 Wochen, mich kannte ja auch kein Mensch, hin zu Renitenztheater. Und da kam Gerhard Woider aus dem Theater raus und sagte, ach, da sind Sie ja endlich. Wie wenn er gerade auf mich gewartet hätte. Und hat mich also vorsprechen lassen und hat mir nach einer halben Stunde einen Vertrag gegeben für sein Ensemble.
Hatte der dein Talent erkannt?
Er war nicht der Erste, aber ja, auf jeden Fall nicht nur, sondern er hat natürlich mich in Verbindung gebracht, in Kontakt mit politischem Kabarett überhaupt erst und hat mir auch, und das war das Besondere, dass er mir als Neuling, ich war 22, dann hat er natürlich Texte geschrieben und hat mir einen Text gegeben. Und dann gehört es sich nicht als Neuling irgendwie zu sagen, ich möchte es aber so nicht machen, ich mache das, Sie sind der Fachmann hier, ich habe von Kabarett ja gar keine Ahnung. Und ich dachte dann, ich würde das gerne umschreiben und ich würde das gerne das weglassen und das und so. Das hat er einfach zugelassen. Und das hat mir natürlich ein unglaubliches Selbstvertrauen gegeben. Und es war so der erste Text, den ich eigentlich selbst, nicht selbst geschrieben, aber selbst sehr initiativ umgeschrieben hatte. War ein großer Erfolg dann auch. Und überhaupt die Ensemblearbeit. Und dann ging, also das war das Erste, die erste Initialzündung. Und ich habe mich dann verselbstständigt mit meinen Soloprogrammen. Und dann kam, 1980 kam Wieland Backes und sah eine Figur von mir. Also muss ich mal sagen, bis dahin habe ich trotzdem nicht sehr politisch gewirkt. Ich hatte immer Angst, meine Programme, wenn ich jetzt irgendwie was mache über, damals war Kohl noch nicht so, Helmut Schmidt war noch Kanzler und so, wenn der jetzt plötzlich abtritt, dann muss ich alles umschreiben. Das war mir also ein Horror. Und dann kam Wieland Backes und
ehemalige Fernsehmoderator, noch vielen bekannt hier auch im SWR.
Und vor allen Dingen der Leiter, noch vorher der Leiter der SDR Abendschau. Und damals war es noch so, ich kann mir schwer vorstellen, dass es heute noch so ist. Wieland Backes kam und sah eine Figur von mir, den Fernsehschwaben, und sagte, ich will diesen Schwaben als 3-minütigen Kommentar freitags im Hörner Abendschau haben. Und dann kannst du aber nicht nur reden über Essen, Schlafen und Lieben und was weiß ich, sondern das muss auch ein bisschen politisch sein. Und dann fing ich an, mich damit auseinanderzusetzen. Und es muss 3 Minuten sein. Ich durfte also nicht länger, nicht kürzer und so. Und das funktionierte dann auch. Und dieses Training, da sind wir wieder bei dem Training mit dem Gedächtnis, dieses Training führte dazu, dass ich wirklich dann in der Endzeit dieser Abendschauzeit, das ging 10 Jahre lang, da war dann die Einheit, da habe ich wirklich dann jeden Tag mein Programm um ein Viertel umgeschrieben. Und das Extremste war, dass ich einmal von Berlin kam und die Abendschau aufgezeichnet habe. Und 3 Minuten, und da ging es um die Öffnung der Mauer.
Und dann passierte es?
Da passierte Folgendes. Ich war schon im Taxi, zurück nach Berlin zu fliegen. Da kommt der Redakteur hinter mir her, der Honecker ist zurückgetreten.
Ja.
Und da war aber schon die Abendschau vorbei. Da war ich schon mit dem Jetzt-Schlägs-Richtling nach den Tagesthemen in der ARD. Und da konnte man nicht, ich musste es umschreiben. Da bin ich runtergerannt.
Live wahrscheinlich.
Nicht. Bin runtergerannt, auf der Treppe, habe es umgeschrieben im Gehen. Und ich hatte nur 10 Minuten noch und es hat geklappt. Also dieses Training war unglaublich. Und diese Initialzündung, das hat mich wirklich so extrem zum politischen Kabarett gebracht. Und auch zu der Fähigkeit, wirklich sehr schnell auf Sachen zu reagieren.
Matthias Richling bei uns in SWRs Leute. Wir haben gerade so ein bisschen von deinen Anfängen erfahren können. Da war rauszuhören, es gab immer wieder Menschen, die dich auch gefördert haben, die etwas in dir gesehen haben. Wie ist das? Machst du das inzwischen bei jungen Künstlerinnen und Künstlern? Guckst du da drauf? Bist du da Mentor?
Mentor bin ich nicht. Also so weit gehe ich nicht. Also wenn ich denke, dass zum Beispiel sehr nachhaltig jetzt seit über 50 Jahren, wenn der Günther Verdien eben mir gerade in meiner Sendung, die Matthias Riechen Show, oft Sachen angetragen hat, mach das und so. Ich dachte, oh nee, das ist so. Und meistens wurden das dann die besten Nummern, kurioserweise. Also diese extreme Unterstützung mache ich jetzt nicht, weil ich finde es auch irgendwie, gerade bei jungen Kollegen, schwierig jetzt, wenn ich nicht direkt mit denen eng zu tun habe über einen langen Zeitraum. Meistens trifft man sich kurz und unterhält sich und so. In dem Podcast habe ich jetzt Möglichkeiten, irgendwie mit jungen Leuten zu sprechen und so. Da kann man vielleicht einen Tipp geben, aber man muss immer vorsichtig sein, dass man über etwas urteilt, nur weil man es vielleicht selbst nicht mag. Also ich muss nicht alles, mir muss nicht alles gefallen. Ich hatte einen wunderbaren Podcast, hast du schon angesprochen vorhin, wie wir hochgekommen sind hier ins Studio.
Ja, kann man vielleicht
Diazifi.
Ganz genau, ja. Können wir nochmal sagen, heißt nämlich Richling plus eins, ist jetzt überall zu hören, Podcast mit Matthias Richling und du triffst unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen.
Ja.
Jetzt steigen wir ein, Maria Sifi, ich war ganz begeistert, wie du auf eine ganz junge Kollegin einfach ganz intensiv eingehen konntest, was für einen guten Draht ihr zueinander hattet.
Ach so, ja. Es freut mich, dass das auch so rübergekommen ist, weil ich habe ja auch von Reaktionen das so gemerkt, dass die Leute sehr begeistert waren oder sehr angetan waren davon. Und ich fand es halt sehr schön, weil sie ein paar Sachen so mitgebracht hat, die man nicht erwartet heute, weil wir kennen die Situation vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so sehr, dass man Comedy sehr begreift heute als Kommerzartikel. Nicht wahr? Das heißt, es gibt ja viele Autoren, die für andere schreiben. Es macht einer einen Witz, dann kriegt er gleich eine Fernsehsendung oder kriegt gleich ein, was weiß ich, im Digitalen ist es ja sehr leicht heute, sich unterzubringen. Und das ist halt das Problem. Und Maria Ziffi war dann eine der ersten, wo ich dachte, die gesagt hat, so wie ich es auch denke, nein, ich muss alles selber schreiben. Ich mache es alles aus mir selber heraus. Und ich finde es, ich bin immer dagegen, irgendwie etwas zu beurteilen oder etwas auch abzuurteilen von Kollegen, nur weil mir es persönlich nicht gefällt.
Das ist ja so schön, dass Geschmäcker unterschiedlich sind.
Ja. Und das ist bei jungen Leuten, natürlich kannst du sagen, gut, das habe ich alles auch schon gedacht und so. Das finde ich aber unfair, weil es gibt dann trotzdem neue Möglichkeiten, sich zu äußern. Ich habe jetzt, vorgestern war ich in der Show von Oliver Polak mit
den du auch im Podcast hattest.
Ja, wunderbar, ja. Mit Seda Karibik und Kalle Zilske und so, die wunderbar eine wunderbare Show ausgemacht, sehr diszipliniert auch, also genau, sie haben die Zeit gehalten und sehr auch schön vom Rahmen her, also eine Dramaturgie gehabt haben, einfach wo es einen Anfang und Schluss hat und so. Also, und da gibt es natürlich Dinge, wo ich sage, die würde ich nicht so machen, aber das, na und? Also ich habe auch Dinge gemacht, die andere nicht machen würden. Also das zu beurteilen, ich würde gerne, also wenn es sich ergibt, kann ich natürlich was weitergeben, aber ich finde es immer wichtig, dass man selber sich findet irgendwie.
Richtig. Plus eins heißt dein Podcast, in dem du unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen triffst. Ist ja eine neue Rolle für dich, Podcast. Wie geht's dir damit?
Eine gewaltig neue Rolle. Ich habe es immer wieder gesagt, auch schon in dem Podcast selber. Man muss sich vorstellen, ich habe wie vielleicht wenige, aber eigentlich die Kollegen aus meiner Generation sind es eigentlich so gewöhnt. Ja? Wenn wir unterwegs sind, dann machen wir unser Zeug und wir haben nicht einen Manager, der bis in die Garderobe mitkommt. Das kennen wir nicht. Ja? Das ist aber heute sehr üblich. So. Das heißt auch, also bisher habe ich, wie viele Kollegen meiner Generation, Ideen gehabt und dann hat man die vorgestellt und dann hat der Redakteur gesagt, das machen wir, wir zeigen es auch, fertig. So, jetzt merke ich, dass eine Idee da ist in der gesamten Gesellschaft, nämlich Podcast, der immens gehört wird, ist ja unfassbar, fast wie Volksmusik irgendwie. Und dann kommt der SWR, sägt mich ja nicht einfach ab, sondern es wird umstrukturiert und sagt, deine Show kann leider nicht mehr weiterlaufen mit den Parodien, mit der Maske. Die ganzen Handwerkstätten werden ausgelagert, gibt's gar nicht mehr. Also es geht nicht mehr, aber wir machen im digitalen, richtigen Backstage diese 10-minütige Satire, Stand-up-Geschichte hinter der Bühne und warum machst du den Podcast? Und dann hat der SWR also sich Mühe gegeben mit einem unglaublichen Aufwand, den ich gar nicht kenne, für mich irgendwie, ich mache mal alles selber. Zwei Redaktionen beschäftigen sich mit mir und denken sich für mich aus, was ich so alles machen soll. Und da ist natürlich für mich am Anfang so ein Problem gewesen, dass ich sage, hallo, ich will nicht gesagt kriegen, was ich machen soll. Ich weiß selber, was ich machen soll. Jetzt bin ich aber nicht firm in den Podcasten. Ja. Jetzt muss ich mir sagen lassen, was ich machen soll. Und das führt am Anfang dazu, dass ich irgendwie so dachte, also irgendwie, ich fühlte mich da sehr eingepfercht irgendwie, bis ich mich getraut habe zu sagen, also einer von den wunderbaren Redakteuren sagte dann zu mir, sag doch mal, was du willst. Und sagt, ja, du, ich kann gar nicht sagen, was ich will.
Naja, wahrscheinlich
weil so
einfach machen, oder?
Naja, das, ja, aber auch das ist so eine Aussage, einfach machen, wo so viele Direktiven da sind, das musst du da und da kommt dann Minute zwei, kommt das und das. Da kann ich kann nur sagen, was ich nicht will. Und da, das führte dann nach dem zweiten oder dritten Mal dazu, dass man sich, das kann ich einfach nicht. Ich muss einfach, wichtig ist einfach zu sagen, und das gelingt nicht vielen, nicht zu wissen, was du kannst und was du nicht kannst.
Ja. So.
Und das habe ich einfach klar gemacht und seither läuft es wunderbar. Und ich finde halt auch toll, dass wirklich, ist jetzt nicht in der Negation, sondern im Positiven irgendwie, ich bin es nicht gewöhnt, dass es ist ja auch fast mehr wie eine Preisverleihung, irgendwie, wenn zwei Redaktionen sich so intensiv mit einem beschäftigen. Und sagen, wer bin ich denn? Müsst ihr euch solche Mühe geben um mich, lieber Himmel?
Wenn man jetzt das Endprodukt betrachtet, ja. Als Hörerin sind es ja zwei Menschen, die sich unterhalten und jeder bringt ein Thema mit.
Ja, ja.
Also würde man jetzt gar nicht denken, dass das zwei Redaktionen beschäftigen muss.
Das ist genau das, was ich gedacht habe. Aber offenbar, es ist ja so, dass man feststellen muss irgendwie, also sie denken sich das ja aus und sie haben eine Vorauswahl von Gästen und so. Dann gab es schon so die Frage, gibt es irgendwelche, die du gar nicht siehst mit dir? Und dann sage ich, ja, hab ich vielleicht drei, vier gesagt, ja, die vielleicht nicht unbedingt oder so.
Und das wären ja jetzt die Namen, die uns interessieren an dieser
Nein,
Stelle.
Nein, natürlich nicht. Ich weiß sie gar nicht mehr.
Ja, das ist die Taktik, die Olaf Scholz verwendet. Ich kann mich nicht erinnern.
Ja, genau. Ja. Und würde ja nicht nur erinnern, sondern würde 1000 Ausreden finden. Also da gab es aber wenige, es waren ja 43 Leute vor. Und viele kannte ich natürlich auch gar nicht von den Jungen. Also Maria Ziffi kannte ich nicht, aber sie kannte mich ja auch nicht. Insofern ist nicht so schlimm. Und deswegen habe ich einfach auf mich zukommen lassen. Und man merkt aber dann doch, da ist dann doch von der Profilerstellung sieht man, es passt dann doch irgendwann. Wie Maria, hat mich selber überrascht, weil sie auch sehr offen war irgendwie, muss ich auch ehrlich sagen, was ich auch nicht gedacht habe, sie war unglaublich diszipliniert. Sie ist extra um 5 Uhr morgens von Berlin mit dem Zug angefahren, damit sie ja rechtzeitig um 10 oder 11 Uhr dann im Podcaststudio sitzen kann. Oder so. Also das fand ich sehr toll.
Du machst es einem sehr einfach. Ich muss meine Zettel, die ich hier vorbereitet habe, überhaupt nicht verwenden, weil Thema kam gerade von dir, Matthias Richling, bei uns in SWR 1 Leute, junge Generation.
Ja.
Auch damit setzt du dich auseinander. Jetzt erleben viele, da wird dann über die Generation Z zieht man ja so gerne her, dass sagt, die sind jetzt faul und überhaupt nicht mehr leistungsorientiert und engagiert. Wie blickst denn du als erfahrener Künstler darauf?
Also man muss das wirklich differenzieren. Natürlich kenne ich junge Leute, ich arbeite mit vielen jungen Leuten, auch aus der Flüchtlingsszene, so für die Tournee und für Tourneebegleitung und so. Und dann gibt es einen, der also wirklich pünktlich ist und da und Sachen macht, auch die man nicht gesagt hat und so weiter. Und dann gibt es einen anderen, wenn ich dem sage, komm um 11, das ist ja nur nicht so früh, dann kommt, da kann man Glück haben, wenn um 1 kommt. Und dann immer gesagt, die Straßenbahn kam zu spät und so weiter. Also es gibt es ja beides. Aber ich kenne auch 55-Jährige, die bei mir gearbeitet haben, in meinem Archiv oder so weiter, die Sachen verschlammt haben. Also das gibt es ja beides. Also jetzt auf die Jungen, was mich immer noch empört, muss einfach ansprechen, dass Ina Müller, die geschätzte Ina Müller mit ihrer Show in der ARD, mit ihrer Kneipen-Talkshow und so, dass sie sich hinstellt und man denkt, sie ist doch eigentlich eine kritische Kollegin und sagt, die Jugend ist respektlos. Das finde ich unglaublich.
Weil, ja, da hat sie nicht differenziert, aber vielleicht hatte sie gerade ein Erlebnis und ich meine, jeder haut mal einfach einen raus und
ein
vielleicht
Erlebnis
darf
und
man die Dinge dann auch nicht überbewerten. Wir neigen ja in unserer Gesellschaft dazu, da kommt ein Satz und dann ist die Empörung plötzlich so groß. Stellst du das auch fest?
Ja, das ist richtig, aber da muss ich widersprechen bei der Frage mit der Jugend. Also da kann ein einzelner Fall nicht dazu führen, dass es so geht. Da hast du im Grunde genommen eigentlich die Stadtbilddebatte auf einer anderen Ebene. Ne? Ja, zu sagen glaube, so, du machst,
was man kritisieren muss, dass es nicht differenziert genug ist.
Das meine
sowohl
ich.
Das Beispiel mit der Jugend bei Ina als auch die Stadtbilddebatte. Da fehlt ja einfach immer noch eine Ergänzung und lässt mehr Fragen offen, als dass es Antworten liefert.
So ist es. Beim Stadtbilddebatte habe ich gesagt, der Fehler war, jetzt denkt jeder nur die Migranten vergehen sich an den Bahnhöfen, aber wir kennen Bahnhöfe immer schon als Ort für deutsche Nutten, für englische Drogendealer, für französische Stricher und Schweizer Taschendiebe.
Orte, also die meistens auch nicht sauber sind. Also,
so, dafür ist der Bahnhof da. Nicht wahr? Nein, es ist einfach so, ich kenne viele Leute, die unzuverlässig sind, aber das hat mit dem Alter nichts zu tun. Und das Zweite ist, weil du gesagt Generation Z, natürlich gibt es da, das betrifft das ja, aber es geht ja natürlich da auch um Ängste irgendwie. Da geht es ja um Klimaängste und dann, das habe ich mit Maria Ziffi ja auch durchgesprochen. Die Frage ist, was hatten wir denn für Ängste? Also unsere Ängste waren mindestens genauso groß, wie ich 20, 30 war. Nicht über das Klima, sondern über Atom zum Beispiel.
Vielleicht und muss man sich mit einem größeren Verständnis begegnen.
Nicht nur Verständnis, sondern einfach mal sich zu erinnern, wie waren denn meine Ängste? Ich habe zu Maria damals gesagt, es ist so, Du verdrängst ja immer das, wo du nicht erfolgreich warst. Und wir waren mit der Atomdemonstration nicht erfolgreich. Es wurde trotzdem stationiert und es wurde trotzdem Energie gemacht mit Atom und so weiter. Und das ist natürlich ein negatives Erlebnis. Deswegen verdrängen wir das.
Ja? Ist es am Ende die Lebenserfahrung, die die Ängste dann schwinden lässt? Was kannst du jungen Menschen dann mitgeben, was dann auch Hoffnung macht?
Ein bisschen eine Relation zu sehen, hat uns zwar auch nichts genützt, ja. Ein bisschen, wenn ich habe jetzt gerade ein Interview gesehen mit einer jungen Aktivistin, die, also nochmal, das hat sie jetzt ein bisschen gelegt, die Straßenkleberei und so weiter, ein bisschen zu sehen, was kann ich wirklich damit erreichen? Also, wo ist die Grenze? Was kann ich, also, wenn ich das Beispiel nehmen soll, wenn wir schon beim Atom sind, wir sind damals, oder nicht nur ich, also Hunderttausende von Leuten, sie haben damals demonstriert vor der Atomwiederaufbereitung am Kanzleramt. Und die Diskussion ist natürlich heute, was können die einzelnen Bürger tun, wenn sie auf der Straße verklebt werden? Also da hast du nur Wut.
Schafft halt viel Unmut.
Schaffst du Wut bei denen, die dich eigentlich unterstützen wollen.
Ja. So.
Und das ein bisschen mal zurückzuschalten und auch in der Situation, wo du Angst hast, selber als junger Mensch, weil du nicht schon 5 Weltuntergänge hinter dir hast, die alle nicht passiert sind. So, das wäre sehr wichtig. Einfach ein bisschen in der Relation zu, wenn ich das mache, was passiert, dann schaffe ich mehr Widerstand, als dass ich Bewusstsein schaffe.
Gibt es eine Persönlichkeit, die du am häufigsten karikiert, parodiert hast?
Ja, es gibt, würde man im Moment gar nicht einfallen auf den ersten Blick, weil es immer aktuell ist. Also wenn jemand weg ist, dann ist er weg. Jetzt Frau Merkel macht man dann nochmal, weil sie nochmal sich in die Öffentlichkeit gesetzt hat mit ihrer Biografie und so weiter und auch nochmal kommentiert, Herrn Merz und so weiter, muss man es nochmal machen. Aber ansonsten gilt, wer weg ist, ist weg. Man muss in der Statistik sagen, tatsächlich habe ich wirklich Winfried Kretschmann am häufigsten gemacht.
Ja.
Ich habe, glaube ich, insgesamt, ob mit Partnern oder alleine, einmal mit Strobel oder dann ja mit Strobel oder eben alleine, habe ich, glaube ich, insgesamt Einzelszenen geschrieben, fast 250 verschiedene.
Ja,
weil ich habe Kretschmann in jeder Sendung, das waren ja seit 2011, März, wo er gewählt wurde, bis jetzt Dezember letztes Jahr. Das waren dann insgesamt pro Sendung, am Anfang waren es 8 Sendungen pro Jahr, dann waren es 6 Sendungen pro Jahr. Also da kannst du vorhin, und dann eben pro Sendung zwei Nummern jeweils.
Ja.
Also der ist der häufigste gewesen, ja.
Freust du dich dann auf die Landtagswahl, dass es dann jemand anderes gibt, den du dann parodieren wirst?
Die Frage ist, wie parodierbar ist er? Also Herr Özdemir, den habe ich ja schon lange drauf. Der ist schon lange parodierbar. Der ist auch sehr parodierbar. Im Ton ist es jetzt schwierig zu sagen. Also mit Tönen, vom Ton geht es auch, aber er hat etwas sehr Signifikantes. Musst du mal aufpassen, wenn du mit ihm sprichst. Egal, was er sagt, er nickt dauernd und wenn er nicht nickt, dann schüttelt er den Kopf. Das ist immer so und so, immer so. Und der Manuel Hagel ist natürlich einer, das fällt auf, der ist noch nicht so bekannt. Eine Parodie lebt immer davon, dass die Leute selbst erkennbar sind. Also der kann noch so signifikant sein, wenn die Leute ihn nicht kennen, dann kann ich machen, was ich will. Also er muss. Und Hagel ist nicht so häufig im Netz oder auch im Präsent, im Fernsehen, dass man ihn hat, aber er hat eine sehr eigentümliche, sehr ältliche schwäbische Sprache, wo man denkt, wenn man ihn reden hört, ist er schon 70 oder 80. Also er wirkt sehr, die Diktion ist nicht nur, auch die Wortwahl ist sehr ältlich.
Ja. Worauf achtest du denn als erstes, wenn du dir jemanden vornimmst, den du parodieren willst?
Ich kann das gar nicht sagen. Es ist wie bei einem Zahnarzt, der dir in den Mund guckt, ah ja, da oben links, der ist, das würde ich ja gar nicht sehen als normaler Mensch. Und so ist es tatsächlich so, ich habe natürlich den Günther Verdien, der mein Spiegel ist, denn der sagt dann immer so, dann kannst du ihn da noch einen Tick und da etwas langsamer und so und ein bisschen achte mir auf diese Sache und so. Aber prinzipiell ist es sehr instinktiv. Also ich kann eine Figur mir anhören, 5 Minuten auf YouTube oder im Netz oder im Fernsehen und dann merke ich schon, dass ich in der Diktion schon schreibe.
Ja.
Das ist ganz komisch.
Du übernimmst das.
Ja, das kann ich dir nicht erklären. Mhm. Und die Stimme, das kann man sehr schnell in einem Tag. Also das kann man sehr schnell lernen.
Und das Interessante ist ja, du sagst selber von dir, du machst im Grunde da weiter, wo die Menschen aufhören.
Ja, ich denke es weiter. Was wäre, wenn ich das jetzt sage, wenn ich das noch einen Schritt weiter denke, was passiert dann? Also das immer weiter. Es gibt schwierig Beispiele zu finden jetzt, aber das Bei Radikalismen, sagen wir mal so, ist es relativ einfach, das zu überziehen. Nicht? Bei normalen Politikern, die nicht so auffällig sind, ist es ein bisschen schwierig. Aber das ist wichtig, einfach, das ist die eigentliche Aufgabe auch, das weiterzudenken, was passiert, wenn wir so weitermachen, was der jetzt sagt.
Matthias Richling bei uns in SWR1 Leute. Als Merz zum Kanzler gewählt wurde, hattest du da schon ihn als Parodie drauf?
Ja, natürlich schon lange vorher. Ja, ja, klar. Also schon, wie es um den Kampf ging mit Merkel. Und ganz früh hatte ich ihn auch schon. Ja. Und zwar in einer Talkshow mit, wie hieß sie, Vera in Dveen. Das ist ja 20 Jahre her.
Er war ja früher schon mal Europaabgeordneter.
Richtig,
und so weiter.
Also schon,
ist dir
ja,
sicherlich
schon
begegnet.
Ja,
Worauf hast du bei ihm geachtet?
Also dialektisch, also dialektmäßig, akzentmäßig ist nichts los. Also das Sauerländische.
Das Sauerländisch kommt zu wenig durch.
Das wissen wir so. Aber er hat eine Eigenart, ob das bei Reden ist oder auch bei Interviews, dass er wirklich manchmal das Wort mitten in der Silbe. Und warum hat er jetzt eine Pause? Um zu überlegen, was hat er drei Sätze vorher gesagt? So dass ich das weiß. Ich begrüße Sie herzlich bei SWR hier im Stu. So hört sich das dann an. Und das kann man übertreiben. Und dann, es ist natürlich schön, manchmal kommen Leute und sagen, ja, das, oder gerade junge Leute auch und so, ja, wir haben jetzt, wussten jetzt gar nicht, wer ist jetzt Dobrindt oder so. Aber als wir den dann gehört haben, nachdem sie bei mir in der Show waren, da haben wir da erst lachen müssen über den. So, dass der Effekt dann der umgekehrte ist, das ist eine sehr schöne.
Ja, das gibt ja einige im Kabinett, die erstmal so gar nicht bekannt werden. Digitalminister Wildberger, ehemalige Media-Saturn-Chef und so weiter.
Ehemalige macht er nicht? Hat das oft gegeben?
Keine Ahnung, weiß ich nicht, oder?
Gehe ich mal von aus. Ich glaube schon. Mir ist nicht bekannt.
Ja, okay. Bei Wolfram Reimer haben wir dann einen ähnlichen Fall, der Kulturstaatsminister,
der auch mit seiner Firma noch bei Maischberger und Lanz rumhängt. Insofern war es nicht so schlimm.
Ja, aber wie blickst du da auf solche Kandidaten, die vielleicht erstmal nicht so bekannt sind?
Nee, dann kommen sie einfach nicht vor. Das ist dann witzlos.
Ja.
Also brauchst auch einen Effekt, also du brauchst irgendeine Handlung, Frau Wagen zum Beispiel.
Heißt die Gesundheitsministerin Nina Wagen, die aus Baden-Württemberg stammt?
Der aus Baden-Württemberg, richtig. Und ich habe mein Programm gespielt in Tauberbischofsheim und habe nur verschiedene Politiker aufgezählt, ohne irgendeine Pointe. Und erwähne Frau Wagen, der ganze Saal brüllte. Ja, was ist denn jetzt los? Ja, weil die aus Tauberbischofsheim kommt.
Ja.
So. Also da haben die natürlich einen Bezug zu ihr. Aber sonst ist es witzlos. Da kannst du, das fällt dann halt hinten rüber.
Gibt's wen, den du dir gerade drauf schaffst?
Im Moment? Wen habe ich denn jetzt drauf schaffst? Herrn Hagel würde ich gerne machen, aber man kennt ihn zu wenig noch, gerade auch wegen der Landtagswahl. Herrn Hagel vielleicht gerade, aber Frau Wagen, das lohnt sich also nicht. Im Moment, also wenn Sie das Kabinett anschaust.
Also der Vorgänger Lauterbach war da wahrscheinlich auch prägnanter.
Ja, weil Lauterbach natürlich auch, erstmal kennt man ihn seit Jahrzehnten. Der ist doch schon 110, glaube ich, oder so. Und Lauterbach hat eben dieses typischen Singsang und so, den ganzen sehr schön. Also summa summarum zu sagen, von der aktuellen Regierung ist eigentlich außer denen, die wir schon kennen, Merz und Dobrindt und Herr Özdemir ist in der Opposition und so. Aber von den Neuen sie zu machen als Figur, das lohnt sich gerade nicht.
Du hast ja mal gesagt, die waren früher prägnanter und spannender und griffiger.
Ja, weißt du, wenn du denkst, nicht nur griffiger, sondern auch polemischer, ja, trotzdem respektvoller. Du musst dir einmal eine Bundestagsdebatte anhören von 1970. Mit welcher Drastik ein Herr Strauß, ein Herr Brandt, ein Herr Wehner polemisiert haben. Aber gleichzeitig mit sehr viel Entschuldigung und sehr viel Respekt gegenüber dem Gegner. Das hast du heute überhaupt gar nicht mehr. Und wenn du dann dir anhörst, was zum Beispiel ein Strauß von sich gegeben hat oder ein Herr Dräger, den kennt ja kein Mensch mehr. Alfred Dräger oder andere in dieser, was die manchmal von sich gegeben haben und was heute bestimmte radikale Teile der Politik von sich geben, da ist das eigentlich Kinderspiel.
Enttarnt heißt dein Buch mit einem spannenden Untertitel. Was steckt da alles drin? Ich kriege ihn jetzt gerade nicht zusammen. Deswegen
biografisch-politische Ermittlungen. Nee, biografische Ermittlungen im privat-öffentlichen Milieu. So,
so war es nämlich, ja. Genau.
Warum? Ja. Erstens sind es sämtliche Figuren, fast sämtliche. Am Anfang haben wir keine Fotos gemacht, die wir dann mit Selfie gemacht haben, wenn ich sie in Maske war. Und dann haben wir das Originalbild davor gehalten, damit man den Vergleich sieht und so. Das ist meistens von der Maske hier im SWR perfektestens gelöst.
Sensationell, deine Ähnlichkeit mit Verona Poth.
Glaubt. So, also, und dann dachte ich, naja gut, ein Buch daraus zu machen, wollte ich schon als Dokumentation haben, irgendwie, damit es nicht ganz verloren ist und so. Und das liest man einmal, guckt man sich einmal an und dann legt man es weg und es guckt nie wieder. Also dachte ich, schön wäre eigentlich das aus, weil ich ja nie privat mich sehr geäußert habe, in Interviews oder auf der Bühne, so ein paar Dinge zu reinzubringen, so ein paar Erlebnisse. Einmal private Begegnungen mit den Politikern, die dargestellt sind, aber darüber hinaus auch so zu zeigen, wie wird man eigentlich das? Also wieso macht man Satire und so? Und persönliche witzige Begegnungen zu erzählen, die mich dazu gebracht haben. Ja?
Ja, und das Buch macht so viel Spaß, weil man einmal diese Bilder sieht und über diese Ähnlichkeit einfach staunen muss. Also ein großes Lob auch an die Maske an dieser Stelle, die ja wirklich wahnsinniges geleistet hat. Ja. Und dann hinter die Kulissen mit dir gemeinsam gucken zu dürfen, was für Erlebnisse du hattest. Ja. Schon als kleiner Junge, als dir eine Packung, das musst du verraten.
Das ist so, also das ist so der Urbeginn, so irgendwie, dass wir gewohnt haben in Endersbach die ersten 5 Jahre und schwäbische Vermieter hatten und wie wir auszogen nach Stuttgart, gab mir die Vermieterin, eine Urschwäbin, einen kleinen Packen Stanniolpapier glatt gestrichen. Und ich sagte als 5-Jähriger, war da Schokolade drin? Da sagte sie zu mir, ja, da war Schokolade. Und wie der Junge das weiß, da war das die Verpackung von Katzenzungen, die hatte sie vorher rausgefressen. Und gab mir die verpackt, den Müll gab sie mir zum Spielen.
Doch. Was hat das mit dir gemacht?
Ja, das kannst du dir denken, da kann man doch nur Kabarettist werden. Ja. So, diese Dinge sind da drin, auch ganz sehr persönliche Geschichten und auch in Begegnung auch mit Politikern, wie zum Beispiel Frau Merkel. Da sagt man ja immer, gut, wie ist die, sie hat immer sehr reaktiv regiert. Und hat immer nichts zugegeben, was sie vielleicht doch wusste und so. Dann habe ich sie mal getroffen und sage ich, Frau Merkel, schönen guten Tag, darf ich mich vorstellen, mein Name ist Matthias Richtling, Sie werden mich nicht kennen. Da sagt sie, nein. Dann sage ich, na, ich spiele Sie oft in meinen Sendungen. Worauf sie sagte, ja, ich weiß.
Unglaublich. Und wie schön auf der anderen Seite, wie humorvoll manche Reaktionen sind. Zum Beispiel die Ehefrau von dem Politiker Gloß.
Das ist so. Also Gloß ist ein Wirtschaftsminister gewesen bei Merkel und Technologieminister. Und ich habe ihn natürlich mehrfach dargestellt. Und er hatte sehr, für die, die es nicht wissen, als von den Zuhörern jetzt, er sprach sehr langsam. Und ich habe als Herr Richtling hart gesagt, ich hätte eine emotionale Behinderung und so. So hat er gesprochen. Da schrieb mir seine Frau, ja, sie würde meine Sendung sehr oft sehen und sie fände auch bei dem Bundespräsident Köhler oft, warum parodiert er jetzt den Richtling und so. Also sehr humorvoll, aber warum ist denn immer, auch, es bräuchte doch einen gewissen Respekt und sie würde doch gerne wissen von mir, was ich denn meinte mit emotionaler Behinderung, weil sie ja so lange mit ihrem Mann schon verheiratet, sie möchte gerne wissen, was sie verborgen geblieben ist. Und das war wirklich sehr charmant und sehr humorvoll und sie sagte, ich wünsche Ihnen alles Gute, aber nicht zu viel Behinderung, nicht keine emotionale Behinderung, auch kein Kloning, weil einmal Richtling reicht. Also sie gab zum Ausdruck, sie fand es sehr toll. Und das ist so, die Geschichte ist insofern ganz wichtig, weil so eine Selbstironie hast du heute bei Politikern nicht mehr. Ja. Du musst denken, dass allein Herr Habeck hat 800 Klagen am Laufen gegen Bürger, Frau Strack-Zimmermann 2000 Klagen gegen Bürger laufen wegen Beleidigung. Was ist Beleidigung? Frau Baerbock hat eine Klage, weil ein Mann sie dargestellt hat als kleines Mädchen auf dem Plakat. Ich habe sie auch gespielt als Haribo-Mädchen. Mich hat sie nicht verklagt.
Klage, ne? Ja.
Da warte ich heute noch drauf. Ja. Nein, das ist ja das, was ich sage. Du brauchst in dieser Zeit, die so erbärmlich ist, also so ungnadenlos ist, brauchst du ab und zu deinen Shitstorm.
Wir leben in Zeiten der Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist zur Währung geworden und der Shitstorm gilt dann eben als Währung wahrscheinlich.
So ist es.
Ja. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch, Matthias Richtling.
Ich danke auch vielmals. Toll mit dir.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.